Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, 16 Uhr und damit ist es Zeit für die Plattform. Willkommen zu einer neuen Ausgabe heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost und Thema heute in der Plattform ist, ja, eigentlich kann man sagen, in schwierigen Zeiten, speziell in Zeiten wie Corona, psychische Unterstützung. Und da gibt es einen Verein und der heißt Rettungsring e.V. Und darüber sprechen wir eine Stunde mit meinem Studiogast und das ist die Frau Isabel Schick. Hallo Frau Schick, herzlich willkommen hier bei uns bei Radio Free FM in der Plattform.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns auf eine spannende Stunde. Wir haben schon im Vorgespräch ja uns ausgetauscht, wie wir das hier immer tun. Und ich habe schon gelernt, da gibt es einiges Spannendes zu erzählen. Und ja, ich würde vorschlagen, bevor wir aber ins Thema einsteigen, wie wir es immer hier so in der Plattform machen, machen wir eine kurze Vorstellrunde, dass Sie einfach kurz ein bisschen was zu sich sagen. Alles so, dass die Hörer zumindest ein bisschen wissen, wer da bei mir heute im Studio zu Gast ist. Dann starten wir.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist, wie gesagt, Isabel Schick. Ich wurde vor über 40 Jahren auf der Schwäbischen Alb geboren, da wo die Alb wirklich abfällt, am Alb drauf, Albstadt genannt. Ich bin dort lange wohnhaft gewesen. Ich bin erst vor circa guten 10 Jahren hierher nach Ulm gezogen. Ansonsten gibt es zu sagen, mein Leben war bisher sehr spannend, sehr aufregend, nicht immer leicht, weil ich seit über 20 Jahren mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen habe, dass ich auch wirklich lange Zeit ausgefallen bin, in Krankenhäusern war, mich immer wieder aufgerappelt habe. Aber das ist auch die andere Seite, das macht einen auch stark und kann auch zeigen, hey, man kann auch durch Krisen etwas bewegen.
Das heißt, dann sind Sie irgendwann hier nach Ulm gekommen und schon einige Jahre jetzt aber dann da, oder?
Genau, seit 10 Jahren bin ich jetzt
10
hier.
10 Jahre, okay, na, ist ja auch schon eine ganze Etappe. Dann darf man schon sich als Einheimischer oder als Ulmer dann auch schon bezeichnen.
Darf ich jetzt Ulmer Spatz zu mir
Wollte
sagen?
Wollte ich gerade sagen, ja, genau. Genau, so ist es. Ja, und auf jeden Fall, wir haben es schon gesagt, es geht um das Themenumfeld, in dem Sie auch selber quasi schon irgendwo betroffen waren. Es geht um das Thema psychische Beratung und Themen. Und das Thema, was wir heute sprechen, das ist der Rettungsring e.V. Und ich habe verstanden, Sie sind die Gründerin und eigentlich sozusagen Frau Rettungsring. Dann, oder gibt es da noch mehrere? Ich weiß es nicht. Sind da jetzt noch mehrere dabei an Bord? Oder?
Frau Rettungsring hört sich gut an. Zum Glück habe ich auch noch einen Herrn Rettungsring und viele, viele Frauen und Herren Rettungsringe. Okay. Wir sind mittlerweile zu einem tollen Team geworden. Wir sind 3 Menschen, die quasi manchmal gefühlt Tag und Nacht dafür arbeiten. Wir haben ganz, ganz tolle ehrenamtliche Menschen gewinnen können. Also wir nennen sie bei uns in den Ringen Moderatoren, die selbst meistens schon Erfahrungen haben, entweder mit eigenen psychischen Krisen oder mit Krisen in der Familie. Und das bildet ein ganz, ganz tolles Team. Wir haben uns in der Zeit, trotz holprigem und schnellem Start, haben wir uns ganz toll zusammengefunden und verbringen auch teilweise wirklich schöne Zeiten miteinander.
Also das ist ein e.V., ein eingetragener Verein? Ein
Ulmer Verein, den Sie gegründet haben. Genau, seit Ende Oktober, wir haben es geschafft, auch wenn wir uns tatsächlich zur Pandemie erst so zusammengefunden haben und durch die Pandemie uns mehr schlecht als recht gewurstelt haben, sagen wir mal so, haben wir das trotzdem quasi nebenbei dann noch alles geschafft und sind jetzt auch wirklich sehr stolz, dass wir das geschafft haben, ein Verein zu sein und so dementsprechend nun auch agieren zu können.
Gegründet im Oktober, also diesen Jahres,
dieses
das heißt
Jahr
noch nicht
Oktober.
Allzu lange. Aber Aktivität gab es dann schon im Vorfeld, im Vorlauf und auch die Idee wahrscheinlich dann schon irgendwo ein paar Monate davor, oder?
Ja, also es ist grundsätzlich so, die Idee, dass betroffene Menschen, die Krisenerfahrung haben, anderen betroffenen Menschen helfen können, die hatte ich schon lange. Ich war auch, bevor ich jetzt voll in den Rettungsring eingestiegen bin, hatte ich verschiedene Stationen in der sozialpsychiatrischen Landschaft oder auch in Psychiatrien, wo ich Menschen begleitet habe, wo ich sie unterstützt habe, wo ich auch wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit gemacht habe über verschiedene Erkrankungen oder den Umgang damit. Zum Schluss war ich dann in der Forschung an der Uni Ulm tätig. Das war ein internationales Forschungsprojekt. Unser Ziel war, internationale vergleichbare Studien aufzubauen, wie denn Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen anderen Menschen helfen können. Ich war von Anfang an bei der Studie dabei. Ich habe am internationalen Manual und am Ausbildungsbuch mitgeschrieben. Und das schönste Erlebnis an dieser ganzen Zeit, wir haben uns dann international in Afrika getroffen. Und das war dann eine ganz spezielle, eine besondere Zeit, die mich auch verändert hat. Mir war klar, dass andere Länder, andere Kontinente gehen die Menschen anders mit psychisch Kranken um als hier. Aber wenn ich dann tatsächlich in der Universität sitze und mit den Menschen live spreche, ist das natürlich was ganz anderes. Unser Ansatz hier ist meist oder eigentlich bisher fast überall so, wenn ein Mensch erkrankt oder in eine Krise gerät, wird immer erstmal geschaut, was dieser Mensch nicht kann, was er durch seine Diagnosen nicht kann, was er durch die Auswirkungen nicht kann. Und da habe ich dann tatsächlich den Ansatz kennengelernt, den ich vorhin auch, also schon davor versucht habe zu verfolgen. Man kann auch schauen, was Menschen können, obwohl sie beeinträchtigt sind. Und das war einfach schön, damit zu erleben und mitzusprechen, mit den Leuten zu sprechen. Wenn wir allein nach England schauen, dort ist dieser Ansatz, psychisch kranke Menschen unterstützen andere, ist ein fester Bestandteil im Gesundheitswesen. Da werden, wenn Menschen psychisch auffällig werden, werden sie zuerst zu anderen psychisch Kranken geschickt, die natürlich fundiert ausgebildet sind, um einen niederschwelligeren Weg zu finden, als gleich in eine Klinik zu kommen und gleich aus dem Leben quasi rausgerissen zu werden. Aber ich habe natürlich auch andere Geschichten dort erlebt. Ja, ein großes Thema ist natürlich immer Tabuisierung und Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen und psychischen Krisen. Und vor allem wir Europäer haben dann diskutiert, man kann sich doch nicht überall outen, man kann doch nicht überall sagen, dass man krank ist. Was denken dann die Leute von einem? Und ich sehe es noch jetzt vor mir, ein Herr aus Uganda ist dann in diesem Unisaal aufgestanden und hat gesagt, ja, er kann das zum einen verstehen, aber zum anderen versteht er nicht, warum wir nicht auch stolz sind, dass wir solche Krisen durchlebt haben, dass wir so gestärkt worden sind, dass wir ganz viele Erfahrungen gemacht haben, weil er gehört zu den Menschen, wie gesagt, aus Uganda. Er wurde tatsächlich noch, wie dort üblich, psychisch krank am Marktplatz festgekettet, über Wochen, so lang, bis ein Heiler zu ihm in sein Dorf kam. Und das ist natürlich schon eine ganz andere Sache, wie wenn wir jetzt hier denken, oh, was denken denn die Leute?
Das heißt, da ist noch das Prinzip Wegsperren, was da einfach praktiziert wurde und
genau.
Irgendwo Furcht. Und da hätte ich jetzt doch die ein oder andere Frage. Wenn wir über das ganze Thema jetzt auch psychische Probleme irgendwo sprechen, grundsätzlich mal so die Frage, ist das ein Zeichen oder eine Entwicklung unserer Zeit, dass Menschen zunehmend sowas haben? Man hört das ja immer. Man hat auch immer mehr, sag mal, dafür ein offenes Ohr versucht zu unterstützen. Ich glaube, vor 20, 30, 40, 50 Jahren hat man das relativ wenig oder hat das mehr abgetan als, naja, was soll's oder irgendwie. Ist das ein Zeichen auch unserer Zeit, heute mit mehr Stress, mit mehr Problemen, Stress im Büro und Beruf und allem, dass sowas dazukommt? Oder hat solche Probleme, ist der Mensch schon immer in Bezug auf Psyche, einige oder Menschen dann hatten Schwierigkeiten, früher hat man einfach das an der Stelle dann ignoriert und weggedrückt, oder ja, Zeichen unserer Zeit, oder gibt es schon immer und man hat es einfach nicht beachtet?
Also ich denke, das ist beides der Fall. Zum einen war früher der Blick nicht darauf geschärft. Man hat zwar schon gesehen, dass die Leute anders waren, dass die komisch waren, aber man konnte dem Ganzen keinen Namen geben. Und die Menschen sind dann irgendwann mal quasi ausgebrochen, sind irgendwo anders hin, haben alles hinter sich gelassen und konnten so nicht die richtige Hilfe erfahren. Man muss auch dazu sagen, vor 30, 40, 50 Jahren war die Sterblichkeit von psychisch kranken Menschen noch viel höher als heute. Natürlich kommen jetzt heute zwei Aspekte dazu. Wir sind aufgeklärter, wir schauen genauer hin. Aber natürlich auch bringt die heutige Zeit sehr, sehr viel Stress mit sich. Wenn wir allein ans Arbeitsleben denken, wir rasen morgens hin, rasen abends zurück, haben kaum noch Zeit, uns irgendwie zu entspannen, irgendwelche Auszeiten zu schaffen, weil wir so im Hamsterrad drin sind. Immer höher, schneller, weiter. Und ich selber denke, und das merken auch viele Menschen, dass es irgendwann nicht mehr höher, schneller weitergeht.
Das heißt, irgendwo dieser Leistungsdruck, der auch durch die Zeit generiert und durch IT-Systeme und allem generiert, der irgendwo schneller, schneller, irgendwo Druck führt zunehmend einfach auch. Ich meine, man hört ja auch immer mehr kommen Themen wie Burnout oder wie irgendwo, ja, einfach nicht mehr berufsfähig, Berufsunfähigkeiten. Das sind Dinge, bei denen ich meine, bin auch schon ein paar Jährchen im Beruf, aber ich kann mich nicht so erinnern, dass man das in früherer Zeit so und der in dem Umfang thematisiert hätte. Insofern, ja, ist es wahrscheinlich so, wie wir gerade vermuten.
Ja, das sehe ich auch so. Und dazu kommt, also ich war zum ersten Mal in Behandlung vor über 20 Jahren jetzt. Da war es ein absolutes No-Go, irgendwo zu sagen, ich gehe jetzt zum Facharzt oder ich muss in eine Klinik. Das war absolut undenkbar, sich so zu äußern. Allerdings, die andere Seite ist, und das war schon vor 20 Jahren so, wenn man dann mit den Leuten spricht, also wenn man sich umhört, fast jeder kennt doch mittlerweile jemanden, der irgendwas mal mit Burnout zu tun hatte oder mit Depressionen oder was auch immer. Also das Thema ist allgegenwärtig. Und was für mich sehr spannend war, ich war dieses Jahr auf einer großen Tagung in Berlin, genau in der kurzen Zeit, wo Tagungen möglich waren. Und dort waren wir dann über die Veranstaltung live bei einer Kick-Off-Veranstaltung, wo das Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministerium für Arbeit und Bundesministerium für Soziales hatten eine Veranstaltung, weil sie eine Initiative ins Leben gerufen haben. Da geht es darum, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es psychische Erkrankungen gibt, dass es Krisen gibt. Und durch die Verbindung dieser drei Ministerien sollte es einfach auch zeigen, dass es allgegenwärtig in der Gesellschaft ist. Und die Initiative heißt Offensive Seelische Gesundheit. Einer der Gesichter ist Sven Hannawald, der da auch groß drüber redet, wie schwer es war.
Skispringer.
Genau, der Skispringer.
Sieger 2003, glaube ich, vierfach. Also ein ganz, ganz ein Weltklasse, einer der besten aller Zeiten.
Genau. Und auch er hat da dann berichtet, dass dieser viele Druck ihn wirklich krank gemacht hat. Er war auf der Spitze seiner Karriere und wollte immer mehr und war dann so im Rad drin, dass er sich umgekehrt hat und, wie gesagt, er erkrankt ist und so auch aus dem Sport hat erstmal ausscheiden müssen.
Ist mir sogar in Erinnerung, weil Sie den Sven Hannawald gerade da ins Gespräch bringen, ja, thematisch, ja. Also insofern, ja, ist es so, jetzt ist das, könnte man annehmen, dann auch besonders vielleicht in Ländern, die besonders industrialisiert sind und die besonders eben diesen Druck in der Gesellschaft haben. Das heißt, umgekehrt gefragt, ist dann in Afrika oder zumindest in einigen Ländern Afrikas so vielleicht die Industrialisierung und dieser Wettbewerb und einfach diese Situation, die wir in Europa, in Deutschland oder in Ulm irgendwo haben, dort weniger ausgeprägt? Oder ich meine, Sie haben gerade auch gesprochen von einem Mensch, der irgendwo in dem Fall angekettet oder zumindest auch dann offensichtlich psychische Probleme hat. Also generell ist das jetzt in solchen Ländern weniger, findet man das weniger oder kann man das auch wieder nicht so genau sagen?
Ich denke, so genau kann man das nicht sagen. Auch dort gibt es viele Menschen, die darunter leiden. Man geht aber komplett anders damit um. Also zum Beispiel ganz arg imponiert hat mir in Afrika, es gibt in Afrika die sogenannten Bankfrauen. Das sind alte Damen, die sitzen so im übertragenen Sinne den ganzen Tag auf einer Bank in ihrem Dorf oder auch in ihrer Stadt. Und die Menschen, die Probleme haben, dürfen zu ihnen kommen, sich zu ihnen setzen, ihnen ihre Probleme zu schildern. Und die alten Damen hören zu, geben Ratschläge. Also die geben den Leuten genau das, was wir vielleicht auch wollen. Mal jemand, der Zeit für uns hat, der uns zuhört und der sich einfach mit uns austauscht.
Nur da ist es dann irgendwo in der Gesellschaft einfach verankert. Da braucht man nicht irgendwo einen, was weiß ich, einen Facharzt oder Spezialist, sondern da ist es einfach, gehört einfach da dazu.
Ja, und ja, man muss dazu sagen, das war auch diese Grenzerfahrung. In Afrika ist es tatsächlich noch so, auch wenn wir in einer Großstadt, in einer 5-Millionen-Stadt waren, in Dar es Salaam, gelten die Menschen, die psychisch krank sind, noch heute als von Dämonen besessen. Also die werden sehr beäugt und das wusste ich, was mir aber nicht klar war, die Denke geht dort noch weiter. Das heißt, die Ärzte oder die Psychologen oder die Leute, die sich um die psychisch Kranken kümmern, sind da noch viel schlimmer, weil die Menschen gehen davon aus, das sind diejenigen, die den Kranken quasi den Dämon einpflanzen. Und von dem her, das haben wir dann jedes Mal, wenn wir auf den Unicampus gefahren sind, wir mussten jedes Mal eine Schleuse passieren, wo die Menschen gestanden sind mit großen Gewehren, dass uns da einfach nichts passiert.
Das ist aber ein bisschen unangenehm. Also insofern denke ich, war dann der Aufenthalt nicht ganz, ganz ohne, oder? Schon ein bisschen schwierig dann in so einer Gesellschaft, wenn man mit solchen, mit so einer Denke oder mit so einem Aberglaube, wie soll man das nennen, oder mit so einer Vorstellung, die an irgendwelche Geister irgendwo gehen, da ein bisschen abenteuerlich.
Ja, es war zum Teil abenteuerlich, aber wie gesagt, es gab auch sehr viel schöne Momente. Zum Beispiel, was uns immer aufgefallen ist, die Menschen sind extrem fröhlich. Die Menschen interessieren sich für die anderen. Das heißt, wenn man rausgeht, klar als Damen nicht ohne Begleitung, und man wird gefragt, wie es einem geht, wollen die Menschen tatsächlich wissen, wie es einem geht und nicht nur so, mir geht's gut, so wie man das halt einfach hier hat. Und ein lustiges Erlebnis hatte ich. Ich habe mit einem Studenten vom Campus gesprochen und er hat mich dann gefragt, ob ich denn aus Europa komme, und ich meinte ja. Und er sagt, ja, sein bester Freund sei vor einem Jahr nach Europa ausgewandert und erzählt immer Horrorgeschichten und er sei sich sicher, sein bester Freund lügt. Und dann habe ich gefragt, ja, was für Horrorgeschichten? Dann hat er gemeint, ja, sein Freund erzählt immer, in Europa reden die Leute kaum miteinander. Wenn er in einen Aufzug einsteigt und da stehen Leute drin, sprechen die Menschen nicht miteinander, vielleicht noch ein Hallo, aber dann verbringt man die Aufzugfahrt schweigend. Für mich war das selbstverständlich, dass das so geht, weil das kennen wir hier auch. In Afrika, in dem Hotel, wo wir waren, jedes Mal, wenn ich in Aufzug gestiegen bin und da waren Menschen drin, hat man sich angefangen zu unterhalten. Man war offener, man war herzlicher. Und das sind aber auch die Extremen, die ich da dann tatsächlich erlebt habe.
Ja, ist interessant. Das ist uns gar nicht bewusst, aber das sind die vielleicht offener, kommunikativer und wir an der Stelle zu zurückhaltend oder zu wenig kommunikativ. Ah, interessant. Also insofern ist gesellschaftlicher Umgang, gesellschaftliche Pflogenheiten in jedem Kontinent oder in den Kulturen unterschiedlich. Aber doch gibt es irgendwo, das Grundbedürfnis, dass Menschen beachtet werden wollen, dass Menschen sich austauschen wollen, Menschen auch einen Rat einholen wollen und Menschen letztendlich nicht als Individuum immer ganz alleine bestehen können.
Genau.
Das ist ein Grundelement, das in allen Naturen oder in allen Gesellschaften, egal wie geprägt, irgendwo basic Mensch irgendwo ist, kann man vielleicht so sagen.
Ja, das denke ich auch. Das gehört einfach zum Menschsein dazu, nicht alleine zu sein, nicht ausgeschlossen zu sein, wirklich in Kommunikation zu bleiben.
Und gerade in unseren Zeiten, wenn wir das auch angesprochen haben, ich vorher gefragt habe, ist das eine Zeiterscheinung? Das ist natürlich heute so, dass viele Menschen oder zunehmend Menschen ja auch allein leben. Wie viele Singles und wie viele alleinstehende Haushalte und manchmal auch alleinstehende Eltern gibt es. Das heißt, die Großfamilie, die es mal früher vielleicht gegeben hat oder wo Menschen alle unter einem Dach gewohnt haben, das gibt es schon länger nicht mehr. Aber einfach diese Familien, diese Bande sind wahrscheinlich auch lockerer und jeder macht nur noch für sich selbst. Und auch überhaupt diese Individualisierungsdenke, sich selbst zu verwirklichen, trägt vielleicht Fragezeichen auch ein bisschen in die Richtung bei, oder?
Ja, das denke ich garantiert. Wie Sie sagen, früher gab es die Großfamilien. Heute werden wieder künstliche Mehrgenerationenhäuser geschaffen, dass wirklich alt und jung zusammen wohnt, dass man sich gegenseitig hält und stützt. Das finde ich sehr wichtig. Zum Beispiel auch heutzutage eine junge Familie. Also ich habe selber eine Tochter mit 9 Jahren. Natürlich muss ich auch arbeiten gehen, damit wir uns dementsprechend das leisten können. Und so weiter und so fort. Und ich bin immer darauf angewiesen, dass ich irgendjemand finde, wenn es eng wird, der auf meine Tochter aufpasst. In Großfamilien kam man da früher eher zusammen. Man hat zusammen das Kind erzogen. Man hat sich abends zusammen an den Tisch gesetzt, hat sich in einer großen Runde ausgetauscht, was den tagsüber so gewesen ist und hat da einfach mehr Ansprache gefunden als jetzt in den kleinen Familien mit 1, 2, 3 Kindern.
Und oftmals, wenn dann die Menschen zu Hause sind, dann sitzen sie vielleicht nur noch vom Fernseher oder vor der Spielkonsole oder vom Computer. Ich glaube auch in den Familien, was man früher doch gemacht hat, dann Karten zu spielen oder Gesellschaftsspiele, oder sich auszutauschen und nur auf der Bank zu sitzen, wie sie aus Afrika berichtet haben, ist weniger. Das heißt, insofern die ganze, ja, einfach die ganze, was wir gerade gesagt haben, auch Elektronik oder irgendwo, die ganzen Möglichkeiten führen natürlich auch dazu, dass Menschen sich in gewisser Weise vereinsamen oder manche, die dann nur Nächte durchspielen am Computer und da süchtig werden. Also insofern sind die einfach unsere technischen Errungenschaften da wieder auch etwas, was negativ irgendwie psychisch zumindest irgendwo wirkt, oder?
Ja, wobei man sagen kann, es ist Fluch und Segen. Wir haben genau mit solchen Vorurteilen sehr zu kämpfen gehabt, als wir gesagt haben, wir machen unser Angebot jetzt virtuell aufgrund der Pandemie. Aber wir haben da auch ganz andere, ganz tolle Erfahrungen gemacht.
Ich denke, dass ich auch gerade eine Schnaufpause machen. Wir machen mal eine Musikpause und spielen mal einfach den Titel erst Anna Dine, wenn ich das richtig sehe, von der Band, Electronic Band aus England, glaube ich, Blancmange. Wir sind zurück in 3 Minuten und 45 hier bei der Plattform. Wir sind zurück bei der Plattform Radio Free FM und wir sprechen heute über den Verein Rettungsring e.V. Mein Studiogast ist Isabel Schick, die Gründerin dieses Vereins. Und wir haben schon ein bisschen über den Kontext, psychische Probleme, Gesellschaften und so weiter gesprochen. Jetzt wollen wir noch ein bisschen über den Verein noch ein bisschen mehr hören und über natürlich Aktivität. Machen wir weiter.
Gerne. Die Idee für diesen Rettungsring, für diesen Verein, war bis zu Beginn der Pandemie überhaupt nicht geplant. Ich hatte zwar, wie gesagt, schon Erfahrungen, habe dies vor Ort gemacht, aber für mich war das bis dato immer unmöglich, sowas auch virtuell zu machen. Dann ging es los. Sie können sich vielleicht noch dran erinnern. Im Dezember kam die erste kurze Nachricht, dass in Wuhan ein Virus ausgebrochen ist. Und wir sind alle da, oder ich und mein Freundeskreis sind da gesessen und haben gedacht, oh je, China, aber sehr weit weg. Dann kam es immer näher. So ging es auch sehr vielen Menschen. Es war dann auch in Europa angekommen, aber noch immer dachten wir, okay, es ist weit weg, uns wird es schon nicht treffen. Das kann man zum Beispiel wiederum sehr gut mit einer Krise vergleichen, mit einer psychischen. Es gibt immer schon lange vor Anzeichen, die man einfach nicht wahrnimmt oder nicht wahrnehmen möchte. Dann kommt man in das Stadium, wo man sagt, ja, psychisch, das trifft andere, aber nicht mich. Als ich dann so Anfang Mitte März alles zugespitzt hat, dass man auch davon ausgehen konnte, dass ein Lockdown kommt, gab es zwei Ereignisse, die wirklich den Ausschlag gegeben haben, das zu tun, was wir jetzt tun. Zum einen war das ein persönliches Gespräch mit jemand aus Italien, wo es schon viel schlimmer wütete als hier, wo ich dann gedacht habe, oh je, was wird denn da auf uns zukommen? Und die Initialzündung war dann tatsächlich eine Patientin von mir. Ich hatte noch ein Gespräch kurz vorm Lockdown mit ihr. Und als ich dort gegangen bin, hat sie mich verzweifelt angeschaut und gesagt, Frau Schick, können Sie nicht irgendwie machen, dass wir trotzdem weiter Unterstützung bekommen können? Man kann uns Kranke doch nicht allein lassen. Wie soll das dann mit uns werden? Und das hat mich so berührt, weil mir dann auch klar wurde, es werden auch die Einrichtungen, wo psychisch Kranke ihren Tag verbringen und ganz viel Stabilität bekommen, auch das wird geschlossen werden. Und so kam ich dann ins Überlegen, was kann man denn machen? Es war zuerst etwas panisch und weil einfach viel eingeflossen ist. Und da kommt dann unser EDVler ins Spiel, der das Ganze dann überhaupt erst möglich gemacht hat. Er kam dann ganz pragmatisch mit der Idee, warum führst du nicht einfach Videokonferenzen? Du hast den Vorteil, ihr könnt euch wenigstens über Bildschirm sehen, ihr könnt euch hören und es sind auch keine 1:1 Gespräche, es können dort mehrere Menschen dran teilnehmen. Das heißt, wir haben wenigstens virtuell ein Gruppenerlebnis. Damals habe ich gedacht, nein, das kann nicht funktionieren. Dazu muss ich auch sagen, ich hatte davor auch noch nicht sonderlich viel mit Technik am Hut. Dann kam es aber tatsächlich, dass wir uns entschlossen haben, es zu versuchen. Das war circa Mitte März, wie gesagt. Mein EDVler und ich, wir waren damals zu zweit. ich weiß gar heute nicht mehr, wie wir das gestemmt haben. Wir haben dann innerhalb von 2 Wochen eine Plattform aufgebaut, eine Konzeption für den Rettungsring erstellt und auch immer wieder Unterstützer gesucht, die uns helfen können, und waren dann Ende März am Start. Am 25. März war unsere Internetseite online und am 27. März fand dann tatsächlich der erste Ring, wie wir sagen, statt, also der erste Gesprächsring, wo wir dann live die Menschen getroffen haben und wir dann live mit ihnen gesprochen haben. Und das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis, also für mich zum einen. Ich war natürlich davor wahnsinnig aufgeregt, weil ich wusste, sowas in der Art gibt's noch gar nicht. Ich selber hatte noch nie groß eine Konferenz geführt, virtuell. Und ich habe auch gedacht, okay, unsere Internetseite ist gerade mal 2 Tage online, es kommt eh kein Mensch. Ich habe mich geirrt und das war erst recht spannend. Das heißt, tatsächlich von Anfang an haben die Leute bei uns Unterstützung gesucht und sind in die Ringe, in die Gespräche gekommen. Und ich sehe das auch für mich eine ganz wertvolle Erfahrung an. Oder auch unsere Moderatoren, durch das, dass wir weiter bekannt geworden sind, haben wir auch Menschen gefunden, die gesagt haben, wir wollen euch unterstützen und mit den Leuten sprechen. Wir sind weiterhin immer im Austausch und wir hatten jetzt erst wieder vor einer Woche eine Besprechung virtuell, wir Moderatoren und wir Mitarbeiter quasi, und haben dann wieder festgestellt, dass nicht nur die Leute von uns quasi was bekommen, sondern wir auch ganz, ganz viel von den Menschen, die uns aufsuchen, zurückbekommen. Und das sind einfach wunderbare Erlebnisse. Und da gibt's auch immer wieder schöne Sachen zu erzählen. Wir haben Menschen, oder ein Herr, sagen wir besser mal, der ist von Anfang an bei uns bei den Gesprächen immer wieder dabei. Und er nutzt den Vorteil, dass er sich per Videokonferenz einwählt. Das heißt, er kann mitreden, er kann uns sehen. Aber aus Grund, weil er sich in Anführungszeichen nicht outen will, lässt er seine Kamera aus. Und das sind für ihn ganz, ganz wertvolle Erfahrungen, weil er auch sagt, er sei seit Jahren krank. Er hat Termine bei einem Facharzt, aber noch nie mit anderen Menschen drüber gesprochen. Und er genießt es und kann sehr viel profitieren. Oder eine Dame, die hat es nach 6 Monaten geschafft, zum ersten Mal die Kamera einzuschalten und gesagt, es ist jetzt auch schön, euch zu sehen. Und besonders schöne Erlebnisse gab es dann, wo wirklich der harte Lockdown da war. So dieser Moment, wenn so Ringe stattfinden, der Moderator eröffnet immer so etwas vorher den Ring, wie wir sagen, und die Menschen können sich dann einwählen. Es funktioniert dann immer so, zuerst kommt der Ton, wir hören unsere Teilnehmer und dann kommt plötzlich das Bild, dass man die Teilnehmer sieht. Und gerade in der schlimmsten Zeit waren viele Menschen sehr ergriffen, weil sie einsam waren und plötzlich wieder Menschen gesehen haben und sich mit Menschen unterhalten konnten, sich austauschen konnten. Und das sind Momente, die ich nicht missen möchte. Auch durch die Zeit, wir haben jetzt seit Beginn, seit März, haben wir über 350 Gesprächsringe geführt.
Seit März ist ja fast dann jeden Tag, oder? 350,
ja, wir das haben ist tatsächlich ja, ein festes Programm. Wir haben täglich 2 bis 3 Gesprächs- oder andere Angebote, weil wir wollten den Menschen auch Struktur bieten. Wir haben da in dem Sinne nicht nur Gespräche, wo man sich austauscht, sondern jeder weiß, sich immer ums gleiche Gedanken zu machen. Man kommt ins Grübeln, man kommt nicht raus. Also haben wir gesagt, wir bieten auch sogenannte Freizeitringe an. Das sind Ringe, da treffen sich die Menschen, wie gesagt, auch wieder unter Moderation, um eine schöne Zeit zusammen zu verbringen. Wir haben einen Moderator, der bietet seit Anfang an, bietet er jede Woche einen Quizring an, wo er wirklich toll vorbereitet, wo die Leute mit Feuereifer mitquizzen. Oder wir haben einen Krimi-Ring, wo wir Kriminalfälle lösen. Und das ist die Zeit, wo man dann einfach auch mal entspannt sein kann. So zu sehen, nicht alleine, trotzdem was tun, das ist eine wunderbare Mischung. Oder auch in der Zeit, wo dann der Lockdown war, wo die Schulen geschlossen waren, hat meine Tochter gesagt, ist ja schön, dass du was für Erwachsene machst, wo sind denn wir Kinder? Und aufgrund von meiner Tochter ist dann der sogenannte Kids-Ring entstanden. Da waren dann Moderatoren, die Erfahrung haben mit Kindern, sei es Lerncoaches oder Psychologen für Kinder- und Jugendtherapie und haben dann wirklich schöne Zeiten mit den Kindern vorm PC verbracht. Einfach auch, dass die Kinder die Einsamkeit nicht so spüren und ein bisschen was Normales in einer unnormalen Zeit hatten.
Also ein Erwachsenen- und ein Kindergerecht einfach dann quasi ein Programm. Wir sollten vielleicht einfach mal, weil Sie es schon angesprochen haben, auch die Adresse von den Seiten und von der Website sagen, damit diejenigen, die jetzt zugehört haben und vielleicht auch mal gucken wollen, dann auch wissen, wo sie dann den Verein finden. Können wir vielleicht einfach mal kurz nennen, wo man sie dann online überhaupt findet?
Gerne, und zwar unter rettungs-ring.de.
Ja. Und auch in Social Media irgendwo oder nur unter der Website? Oder?
Wir sind in Facebook. Ja. Wir versuchen uns in Social Media. Da wollen wir noch mehr einsteigen, aber auch wir müssen noch üben und lernen.
Also auf jeden Fall, es wird alles auch noch ausgebaut.
Genau.
Das heißt, seit März ging es los. Jetzt die ganzen Menschen, die Sie jetzt unterstützen, sind das dann alles irgendwo auch Leute, die Sie schon vorher kannten oder mit denen Sie schon zu tun hatten? Oder wie kommt man dann dazu, ich meine, zwischen so einer Idee, die man mal hat, und zu etablieren, dass man, Sie haben die Technik angesprochen, dass man jetzt im Prinzip zig Leute hat, die auch mit der entsprechenden Facherfahrung unterstützen können. Ich meine, man kann jetzt nicht nur seinen besten Freund oder Freundin irgendwas fragen, sagen, ich habe eine Idee, machen wir mal. Es muss ja auch irgendwo Personal da sein, die von der fachlichen Seite irgendwo qualifiziert sind, sage ich mal, oder auch wissen, was man tun kann und wie man vorgeht, wenn Menschen spricht, die nur nicht jetzt ahnungslos irgendwo hineinstolpern. Da muss man, ich weiß nicht, muss man da irgendwie sogar Kompetenz nachweisen, wenn man sowas begründet, oder müssen das überhaupt, ist eine Vereinsgründung, ja, wie ist das überhaupt? Also muss man da irgendwie schon, also kann jeder sagen, wir machen jetzt for just for fun irgendwas für Menschen, wahrscheinlich nicht, gell?
Nein, also ja. Just for fun nicht. Ja. Man braucht jetzt bei uns nicht die direkten Nachweise, ja. Aber den Nachweis, dass man Erfahrung hat. Wirklich Erfahrung im Umgang mit Menschen oder auch als Angehöriger, dass man das kennt aus der Familie, weil es einfach ein ziemlich sensibles und heikles Thema ist, muss man da gut drauf vorbereitet sein. Dazu kommt, dass ich ja davor auch Trainerin war und Betroffene ausgebildet habe. Das werden die Moderatoren durchlaufen, so eine kurze Ausbildung auch. Dazu gibt es regelmäßig Intervisionen, wo man sich austauscht und es wird gut ausgesucht. Wir haben quasi fast jede Woche neue Teilnehmer. Es ist überhaupt nicht so, dass wir immer die gleichen haben. Es hat am Anfang sehr schnell die Runde gemacht, dass es diesen Rettungsring gibt. Interessanterweise aber nicht da, wo mein Ursprungsnetzwerk ist, hier in Neu-Ulm und Ulm, sondern bayernweit und auch dann bundesweit. Doch das, dass ich seit 10 Jahren tätig bin und auch aktiv tätig bin in diesem Bereich, war ich davor schon bundesweit vernetzt. Und einer hat es mitbekommen und sofort war das Netzwerk aktiv, dass ganz, ganz viele Leute da dann teilnehmen konnten. Auch unsere Moderatoren sind nicht alle aus diesem Bereich hier. Wir haben jemand aus Stuttgart, wir haben jemand aus dem Harz, wir hatten jemand vom Bodensee, wir hatten schon jemand aus Hamburg dabei. Es ist eine ganz bunte Mischung, die wir da haben. Wie gesagt, aber auch gut geprüft, ob das denn sinnvoll ist. Es läuft auch so ab, wenn neue Moderatoren dazukommen, die bekommen zuerst ein Training, dann gehen sie in ein sogenanntes Tandem, die schließen sich an erfahrene Moderatoren an, Learning by Doing. Und wenn wir dann sehen, es klappt alles, übernehmen diese Leute auch selbstständig einen Ring.
Ah ja, okay, gut. Das heißt aber, was Sie beschreiben, dass es sich schnell rumgesprochen hat, dann zeigt es ja doch, dass ein Bedarf da ist, dass Sie da wirklich an den Markt, ist glaube ich der falsche Begriff in dem Fall, aber doch einen Bedarf irgendwo gedeckt haben, ja. Der irgendwo da war, das sicherlich auch eben bedingt durch Corona und die ganzen Probleme, die das mit sich bringt, dann irgendwo hatte. Meine Frage, da gab es oder gibt es was Vergleichbares auch in anderen Städten oder ist das, was Sie sich ausgedacht haben, wirklich, sagen wir, haben Sie das Patent da drauf, das ist einzigartig und nur in Ulm? Oder?
Jein. Also es gibt mittlerweile viele Selbsthilfegruppen, die selber diese virtuellen Gespräche anbieten untereinander. Es gibt telefonische Beratungen von der Telefonseelsorge, die sehr tolle Arbeit und sehr wertvolle Arbeit leisten. Aber dass es jetzt tatsächlich so übergreifend ist und so geöffnet wurde, habe ich bisher noch nicht mitbekommen, dass es so gibt.
Mhm. weil Sie gerade selbst Stevens wieder ansprechen, bei mir waren schon öfter die Damen von Korn. Sagt Ihnen das auch was? Sind Sie dann in dem Kontext auch irgendwie verankert?
Ja, da bin ich verankert und gerade die Damen von Korn haben uns am Anfang und bis jetzt immer sehr gut unterstützt und ich habe die Damen sicherlich öfters mal an den Rande ihrer Kräfte gebracht, weil wir ein System geschaffen haben, das es nicht gibt. Wir konnten nirgends eingeordnet werden, also wir waren keine reine Selbsthilfe mehr, wir waren keine richtigen Profis, es war alles zwischendrin und da muss ich sagen, die Damen haben uns ganz arg toll begleitet und unterstützt und vor allem auch immer wieder Mut gemacht, weiterzumachen, da wir, wie gesagt, auch von Anfang an Unterstützung gesucht haben. Wir sind bisher rein ehrenamtlich unterwegs. Wir haben bisher weit über 3000 Arbeitsstunden geleistet und hatten auch gehofft, irgendwo Anerkennung auch finanzieller Art zu finden. Und wenn ich dann die 20. Absage hatte, waren dann die Damen von Korn da, die gesagt haben, komm, probier's noch mal weiter. Es hat seinen Wert und es ist toll, was ihr tut.
Mhm. Wie gesagt, die Damen, die Frau Ringshahn, die Frau Löppers waren auch schon 5 oder 6 Mal, denke ich, bei mir im Studium, haben auch über ihre Arbeit berichtet und deswegen kam mir das gerade sehr bekannt.
Genau, also Frau Löppers ist uns da immer zur Seite gestanden und steht uns auch super weiterhin zur Seite. Mhm.
Schön, also auf jeden Fall, dann passt das ja auch von dem Umfeld sehr, sehr schön da rein. Ja, Sie haben gerade beschrieben, dass dann also so immer solche Ringe gebildet werden. Das heißt, wenn es online ist, ist das ja auch nicht auf Ulm beschränkt. Das heißt, es kann, wenn sich im Prinzip das rumspricht und irgendwo in der ganzen, theoretisch in der Welt, ein Bedarf irgendwo für Gespräche entsteht, theoretisch sein, dass ich auch mal aus Afrika oder aus sonst wo, Indonesien, aus Russland, aus, was weiß ich, Jamaika oder sonst wo er zuschaltet oder was weiß ich, aus Washington oder was weiß ich.
Also theoretisch könnte es sein, ich hoffe es nicht, weil meine Sprachkenntnisse liegen noch bei Englisch. Bei allem anderen hätte ich dann schon meine Probleme. Mhm. So grundsätzlich, unser Hauptpublikum kommt wirklich aus bayernweit und baden-württembergweit. Es schalten sich aber auch immer wieder Menschen aus anderen Gebieten aus Deutschland zu. Und das ist wiederum auch was es so spannend und so anders macht. Ansonsten kennt man Gruppen, gerade wenn es um Selbsthilfe geht. Es sind die gleichen Menschen, die treffen sich immer am gleichen Ort. Und durch dieses Öffnen ist es einfach so, da treffen jetzt plötzlich Städter auf Menschen, die vom Land oder vom Dorf kommen, welche vom Bodensee auf die Nordsee. Und das ist so eine ganz besondere Mischung, weil die Grundproblematik ist bei allen die gleiche. Aber jeder kann aufgrund der Situation, wo er lebt, einfach auch anders damit umgehen.
Mhm. Schön. Wir haben schon wieder 20 Minuten gesprochen. Dann spielen wir doch nochmal Musik. Ich habe einen Titel drin, der weiß ich gerade in der Breten nicht. Der heißt auf jeden Fall Wonderland. Dann hören wir uns mal Wonderland an. Und zurück in 3 Minuten und 50 hier bei der Plattform.
Hier ist Radio Free FM, die Sendung Plattform. Mein Name ist Isabel Schick und ich darf heute den Rettungsring e.V. vorstellen.
Wir haben schon einiges über Rettungsring erfahren und wir haben im Vorgespräch schon gelernt, oder ich habe schon gelernt und habe ich dann gestaunt, Sie kommen mit einer Auszeichnung und das müssen wir natürlich unbedingt auch in der Sendung erwähnen. In diesem Zusammenhang haben Sie den Bundespräsidenten kennengelernt. Also wir sehen schon, das ist jetzt nicht nur auf einer kleinen lokalen Ebene, es hat nicht nur der nächste Hausmeister eine Auszeichnung vergeben, sondern es hat das Staatsoberhaupt eine an Rettungsring und an Sie übertragen. Und da wollen wir natürlich gerne hören, wie sich das so ergeben hat und wie es dann auch ist, mit dem Bundespräsidenten zu plauschen.
Ja, sehr gerne erzähle ich da etwas drüber. Wie gesagt, wir wurden immer bekannter durch das, dass das Virtuelle offen ist und wir wurden dann darauf angesprochen, dass es eine Initiative von der vom Bundespräsidenten gibt, die Digitalpreise verleihen und in diesem Zuge auch einen Digitalpreis für digitales Miteinander. Wir hatten uns dann beworben, haben gedacht, okay, wir sind ja noch weder ein Verein noch sonst irgendwas, wir sind einfach ein kleiner zusammengewürfelter Haufen und haben dann die freudige Nachricht erhalten, dass wir in die Endausscheidung kommen, wo dann eine große Jury da war aus Politik, aus Wirtschaft und so weiter und so fort. Und tatsächlich wurden wir dann mit diesem Preis ausgezeichnet. Das war natürlich eine sehr, sehr große Freude, hatte aber auch das beinhaltet, dass die Preisträger virtuell im Schloss Bellevue vom Bundespräsidenten persönlich per Livestream empfangen wurden. So kam ich dann mit zwei Preisträgern aus anderen Kategorien, man kann sagen, in das Glück, mit dem Bundespräsidenten zu sprechen. Es war eine sehr spannende, eine sehr aufregende Erfahrung, das einfach mal zu sehen, wie die Technik steht und wie sowas professionell gemacht wird. Es war sehr interessant, schon vor der Verleihung einfach noch ein paar Worte mit dem Bundespräsidenten zu sprechen, weil er wollte sich einfach auch ein Bild machen, was sind denn da jetzt für Leute? Und das war einfach die Erfahrung schlechthin, dass man auch mit dem Bundespräsidenten normal sprechen kann, dass er nachfragt, dass er interessiert ist. Und ich glaube, das ist was, wo man so schnell nicht vergessen wird.
Das denke ich auch. Also ich kenne jetzt persönlich niemanden, der schon so mit einer Referenz kommt oder schon die Chance hatte. Das ist, glaube ich, schon eine Auszeichnung. Und aber die Menschen, die ich kennengelernt habe aus dem politischen Bereich, weiß ich auch, die fragen und sind schon sehr interessiert. Also insofern, glaube ich, ist es schon mal gut, auch einen Eindruck zu bekommen, dass diejenigen, die da ja in Position sind, sich schon auch sehr für die Dinge einsetzen. Und
richtig, das war für mich auch ein sehr schönes Erlebnis, das einfach so mitzubekommen. Und auch in der Abschlussrede von dem ganzen Tag, weil dieser Digitaltag lief dann den ganzen Tag lang, hat er auch dann zum Schluss nochmal explizit unser Projekt genannt, dass er es toll findet, dass einfach Menschen da sind, die in so schweren Zeiten auch für andere da sind, ihnen Ohr geben und einfach für sie da sind, wenn sie es brauchen.
Gibt es denn irgendwie von der Seite oder von irgendwie aus der politischen Instanz auch irgendwie Unterstützung, also irgendwie materielle Art, dass man irgendwie was geben kann? Oder gibt es in irgendeiner Weise, ja, was weiß ich, kriegt man irgendwo, also ja, irgendwo Kontakte weiter, dass man mit irgendwelchen anderen oder vielleicht gar mit Ministerien, Frau Giffey oder so, Sozialministerium, wo auch ein Thema irgendwie in Kontakt kommt, dass es in irgendeiner Weise da auch Unterstützung gibt? Oder?
Ja, da sind wir gerade sehr am Kämpfen. Mhm. Also da sich unser Vereinssitz in Neu-Ulm drüben befindet, sind bei uns der Bezirk Schwaben zuständig von der Sozialverwaltung her. Wir waren da jetzt, oder ich war da jetzt mit dem Bezirkstagspräsident und seiner Stellvertreterin in Kontakt. Wir versuchen jetzt da zusammen eine Lösung finden, dass da eine Unterstützung kommt. Wir sind mittlerweile, was ich sehr schön finde, mit der Stadt Neu-Ulm und der Stadt Ulm in Verhandlungen, weil wir sagen, es ist ein Projekt, das sich lohnt weiterzumachen, nicht nur virtuell, sondern es kommt auch eine Zeit nach Corona, wo wir dann, wie man so heute neumodisch sagt, hybrid gehen wollen, diese Dinge auch vor Ort anbieten möchten, und da brauchen wir natürlich jede Unterstützung, die wir bekommen können. Und da ich, wie gesagt, in dieser ganzen Zeit sehr viel Ablehnung bekommen habe, weil niemand wusste, was wir denn da jetzt tun, finde ich das natürlich ganz, ganz toll, dass wir da jetzt offen in die Diskussion gehen können, ob nicht eine kleine Unterstützung möglich wäre wenigstens, dass wir uns einfach weiter tragen können, dass wir das Angebot weiter aufrechterhalten können.
Ja. Wie ist es denn hier mit der Aufmerksamkeit hier auch der lokalen Politik? Ich meine, es ist ein Ulmer Projekt, und wenn jetzt irgendwo vielleicht ein Oberbürgermeister oder auch ein Gemeinderat mitkriegt, hier ist jemand beim Bundespräsidenten, ein Ulmer oder ein Ulmerin ausgezeichnet worden, könnte man ja so denken vielleicht, dass da auch irgendwo Resonanz ist oder hier irgendeine Unterstützung seitens der Stadt, oder ist da noch ausbaufähig, sage ich mal?
Es ist momentan noch ausbaufähig. Wir sind tatsächlich an die Stadt herangetreten, direkt nach der Preisverleihung im Juni, und haben es auch gesagt, es ging dann alles sehr schleppend bis ganz schleppend. Klar, man muss dazu sagen, alle waren noch im Corona-Schock. Man musste sich komplett Arbeitsabläufe neu strukturieren, alles umstrukturieren. Wir haben es auch von anderen Ebenen wurde dann herangetragen, dass wir diesen digitalen Preis haben, weil Ulm ja auch eine digitale Stadt
digitale
ist.
Digitale Agenda. Mhm.
Da kamen dann die Gespräche so langsam ins Rollen. Aber ich denke, das ist auch dem geschuldet, was wir immer merken, es gibt sowas in der Art einfach noch nicht, und daher ist es nicht einordnenbar. Ich kenne es selber, meinen Ursprungsberuf. Ich habe auf dem Rathaus gelernt, ich habe auf der Behörde gearbeitet. Was nicht in ein spezielles System passt, gibt's einfach nicht. Und deshalb finde ich es auch so großzügig, dass mittlerweile wirklich die Menschen auch von den Politikern her mitdenken, was können wir denn tun, um so ein Angebot aufrechtzuerhalten.
Mhm, verstehe. Generell, wo könnte sich und wie könnte sich das vielleicht weiterentwickeln oder gerade auch, wie könnten Sie sich vorstellen, dass Sie noch Unterstützung bekommen, vielleicht auch sogar durch mehr Manpower oder in irgendeiner Weise? Also welche Ziele, welche Weiterentwicklung, welche Visionen, welche Pläne, was schwebt Ihnen denn da so vor?
Also unsere Visionen sind tatsächlich, dass wir Räumlichkeiten bekommen, also große Räumlichkeiten, wo wir dann unsere Büros haben können, weil momentan arbeiten wir alle vom Küchentisch oder vom Wohnzimmer aus, was sehr beschwerlich ist. Wir arbeiten mit unseren alten EDV-Geräten, wo man sich, dass man gut in die Kamera kommt, auch manchmal wirklich verkrampft da sitzen muss, dass wir einfach zum einen die Grundausstattung irgendwie bekommen, dass wir auch für uns angenehm arbeiten können, um so zu sagen, aber auch, wie gesagt, die Räumlichkeiten, dass wir Post-Covid tatsächlich auch Menschen empfangen können, solche Sachen vor Ort anbieten können, einen Treff aufbauen können, wo sich einfach Menschen mit Krisenerfahrung, mit Menschen ohne Krisenerfahrungen treffen können und so voneinander und miteinander einfach lernen, sich entwickeln können.
Also wären im Prinzip Räumlichkeiten einfach wünschenswert.
Räumlichkeiten und natürlich auch finanzielle Unterstützung. Ja. Wir investieren wahnsinnig viel Zeit, logischerweise, und auch unsere Moderatoren. Und es wäre natürlich schon schön, wenn ich auch zum Beispiel mal unseren Moderatoren irgendwas ausbezahlen könnte. Da bisher alles aus eigener Tasche geht, sei es die Technik oder was auch immer, wird es einfach an der Zeit, dass es ein bisschen breiter aufgestellt wird.
Mhm. Ja, also kann noch viel tun, sich noch viel tun. Mehr Leute noch irgendwo, ja? Also ja, wenn sich jemand jetzt melden möchte, wenn jetzt jemand sich interessiert und sagt, die Idee, die Sache ist prima, ich will da unterstützen. Zum einen, was müssen die Menschen dann vielleicht für Voraussetzungen mitbringen? Also wenn sie zumindest im Sinne Moderator oder wirken wollen oder zum anderen, ja, und wo muss man sich hinwenden? An Sie vermute ich mal, einfach wenn jetzt noch so jemand da ist, wo und wie.
Also wir freuen uns über jeden, der bei uns mitmachen möchte. Es gibt bei uns ganz, ganz viele Einsatzgebiete, sei es als Moderator, sei es im Hintergrund, in der Organisation. Was wir dringend suchen, sind Menschen mit Multimedia-Erfahrung, weil einfach unsere Kanäle besser bestückt werden könnten. Da würden wir auch sicherlich noch mal eine ganz andere Zielgruppe erreichen. Und da wäre es einfach toll, wenn wir in diesen Umständen irgendjemand finden würde, der sich interessiert. Gerne an uns wenden. Auf unserer Internetseite ist auch eine Kontaktadresse. Das wäre rettungsring.de, wie wir schon gesagt haben. Die Internetadresse ist kontakt@rettungs-ring.de. Mhm. Sie kommen dann mit Ihrer E-Mail direkt bei mir raus und dann wäre schön, wenn wir einfach Zeit finden würden. Da sind wir wieder beim Thema Zeit und Zuhören, dass man zusammen spricht und wirklich auch was findet, was die Menschen gern und gut machen dann bei uns. Es soll sich keiner verbiegen müssen.
Ja, in der aktuellen Situation, jetzt gerade vor Weihnachten, mir fällt da so ein bisschen noch ein, dass man immer sagt, es gibt so eine Weihnachts- oder Winterdepression. Was ist denn aktuell da zu diesem Thema? Kann man da auch noch vielleicht irgendwie gibt es da eine Erklärung, B, irgendwie auch besondere Hilfsangebote? Ich meine, gerade so eine Trauerphase irgendwo so, wo manche vor Weihnachten so ein bisschen deprimiert sind, dunkel also, wird draußen.
Grundsätzlich ist der Winter tatsächlich schwierig, es wird schnell dunkel, es ist weniger Sonne da, das heißt schon hirnstoffwechselmäßig fehlt oftmals Vitamin D. Das trifft jetzt noch auf die Angst vor der Einsamkeit, vor der Unsicherheit und das merkt man, dass es die Leute noch mehr betrübt und noch mehr bedrückt und ich sag da immer, versucht trotzdem mit anderen Menschen in Austausch zu kommen. Versucht zu erleben, dass ihr nicht alleine seid. Versucht trotzdem kleine Dinge zu unternehmen, auch mal raus zum Spazieren zu gehen. Frische Luft ist immer sehr gut. Das müssen keine 5 Kilometer sein, da reichen auch schon manchmal 500 Meter. Wirklich rausgehen, durchzuatmen und auch wirklich öfters mal zum Telefon zu greifen und seinen Freunden oder Familien anzurufen oder natürlich bei uns beim Rettungsring vorbeizuschauen und schauen, was wir so tun.
Mhm. Gibt es dann auch spezielle Weihnachts irgendwie dann wahrscheinlich schon Angebote irgendwie oder sowas? Oder das ist jetzt eigentlich also für die vielen Menschen, die dann auch irgendwie zu Hause sitzen und eben nicht reisen oder nicht irgendwie?
Also wir arbeiten sehr, sehr emsig gerade dran. Bei uns startet nächste Woche ein spezielles Weihnachtsprogramm, weil auch da schon in Nicht-Corona-Zeiten hatten viele Menschen sehr große Probleme. Mhm. Wir versuchen am ersten Weihnachtsfeiertag was anzubieten. Ein Moderator hat sich schon bereit erklärt, an Silvester etwas anzubieten. Das heißt, wir bereiten uns sehr, sehr gut und sehr intensiv auf die Weihnachtszeit vor, dass wir da einfach auch schöne gemeinsame Dinge mit anderen Menschen erleben können.
Mhm. Ja, und Silvester wahrscheinlich ähnlich. Vermutlich wird es auch kein Silvester geben, oder? Das heißt, genau. In der Zeit wird dann auch irgendwas geboten sein.
Genau, wir versuchen dann auch irgendwie vielleicht eine kleine Party virtuell zu machen. Mhm. Wir hatten den Digitalpreis vom Präsidenten auch virtuell gefeiert. Also ich habe an unsere Moderatoren einfach Konfetti verschickt und Partyhüte und Tröten. Es war zwar ein bisschen eingeschränkt, aber es war auch virtuell möglich. Und so hoffen wir, dass wir auch für Silvester etwas hinbekommen.
Weil Sie das gerade angesprochen haben, gibt es dann irgendwie da auch eine Medaille vom Bundespräsidenten oder irgendwie, was weiß ich, irgendwie eine Figur oder irgendwie ein Pokal oder was? Wie sieht denn sowas aus? Oder ist das nur ein Stück Papier oder irgendwo ein Glückwunschsteller kommt oder wie ist das?
Wir haben eine Urkunde, aber wir haben auch eine Metallplakette zum Aufhängen, wo schön draufsteht, Preis für digitales Miteinander vom Rettungsring. Momentan steht es auf meinem Büro und ich freue mich schon, wenn ich das an Räumlichkeiten mal an die Wand schrauben darf, damit man das sieht und dass uns das auch immer Hoffnung macht, einfach weiterzumachen.
Mhm. Sehr schön. Gut, und für alle nochmal, also wer sich melden möchte, auf der Website einfach Kontakt oder sonst auch eben an Sie.
Genau, also Webseite der kontakt@rettungsring.de, das ist die E-Mail-Adresse, die direkt bei mir rauskommt. Im Impressum steht eine Telefonnummer, auch unter der wäre ich erreichbar und da finden wir garantiert Dinge, wo sich auch Menschen, die sich engagieren wollen, gut aufgehoben sind und sich toll einbringen, dass auch sie selber Freude dran haben, weil das ist der Grundsatz von allem. Unsere Moderatoren sollen das gern machen, was sie tun, weil das merken die Menschen gegenüber und alles andere wäre krampfig und nicht zielführend.
Sehr schön. Dann haben wir es, glaube ich, im Wesentlichen war noch irgendwas wichtig. Wir müssen noch irgendwie Grüße an Mitkollegen irgendwie ausrichten oder so. Das haben wir gerade sonst noch ein paar Sekunden Zeit.
Also schön. Dann grüße ich ganz, ganz herzlich alle unsere Moderatoren, alle unsere Mitstreiter, alle, die uns unterstützt haben, uns weiter unterstützen. Vielen Dank, dass ihr mitmacht, dass ihr an uns glaubt. Und wir hoffen, dass diese Zusammenarbeit weiter sehr gut funktioniert und wir uns so gut aufstellen können, dass wir eine wertvolle Ergänzung werden hier in Neu-Ulm.
Sehr schön, dann war es das mit der Plattform. Ich sage vielen Dank heute fürs Kommen. Mein Name ist Michael Trost, in Moderation. Sie war mein Studiogast und Sie waren, Name nochmal?
Isabel Schick.
Wir sagen vielen Dank.
Dankeschön.
Um 17 Uhr geht es hier im Programm weiter. Das war die Plattform für heute, 16:59 und genau auf die Sekunde. Wir sagen tschüss, macht's gut und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.